Gut. Wir laufen noch.
So, herzlich willkommen zum dritten Advent. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam erleben dürfen. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich und du darfst dich noch freuen auf einen weiteren Gottesdienst am 20. Dezember, kurz vor Weihnachten, unser Weihnachtsspecial. Aber heute dritter Advent und das dritte Thema in der Serie Weihnachten gute Nachrichten. Wir haben ja darüber gesprochen, dass für viele Menschen Weihnachten keine so besonders gute Nachricht ist. Abgesehen davon, dass es vielleicht Geschenke gibt und dass es in der Familie gemütlich ist oder so. Aber der eigentliche Inhalt, der eigentliche Sinn von Weihnachten hat seine Bedeutung verloren und ist überhaupt gar keine gute Nachricht mehr. Für manche ist das vielleicht auch deshalb so, weil sie mit einer Version des christlichen Glaubens aufgewachsen sind, die tatsächlich keine gute Nachricht ist und die nicht wert ist, erzählt zu werden. Das heißt, Menschen haben sich abgewandt davon, aus unterschiedlichsten Gründen. Es gibt also eine ganze Fülle von Gründen. Aktuell sind noch ein paar neue Gründe dazugekommen. Meistens sind es Probleme mit dem Bodenpersonal, Erfahrungen, negative Erfahrungen, die Menschen mit anderen Christen in Anführungsstrichen getan haben, weshalb sie sagen, das ist für mich keine gute Nachricht, lass mich damit in Ruhe. Und andererseits ist es so, wenn du jetzt also zum Thema Nachrichten nochmal nachdenkst, dann haben wir ja gesagt, dass Nachrichten unter Umständen inzwischen gar nicht mehr so sicher sind, dass das überhaupt wahre Nachrichten sind. Und wir haben gesagt, dass diese Nachricht, die wir dir bringen, über die wir hier reden, über die guten Nachrichten, dass sie nachprüfbar wahr sind, dass sie gut sind und dass sie wert sind, erzählt zu werden. Vielleicht geht es dir mit Nachrichten aber auch so, dass du denkst, Mensch, ist diese Nachricht vielleicht zu gut, um wahr zu sein? Gibt's ja auch, dass du etwas hörst und du denkst, na, das kann nicht sein, weil das ist zu gut. Oder du hörst eine schlechte Nachricht und du hoffst, dass sie nicht wahr ist. Also jedenfalls die Botschaft von Jesus, das, was Jesus zu sagen hatte, warum er auf diese Erde gekommen ist, warum der Vater seinen Sohn gesandt hat, das ist letztlich die gute Nachricht, um die es an Weihnachten geht. Und jetzt sagt Jesus zu den Menschen, die ihm nachfolgen, vielleicht gehörst du noch nicht dazu, vielleicht überlegst du es dir gerade, vielleicht möchtest du sogar am Ende dieses Gottesdienstes eine Entscheidung in diese Richtung treffen. Jedenfalls zu den Menschen, die inzwischen schon Jesus nachfolgen, sagt Jesus, sei du die gute Nachricht. Und das ist sicher der Schlüssel oder das Problem, was viele Menschen mit dem Glauben haben, dass sie eben andere getroffen haben und gesagt haben, nein, das ist keine gute Nachricht. So wie die leben, so wie sie sich verhalten, ist es keine gute Nachricht. Aber wie können wir eine gute Nachricht für die Menschen um uns herum sein? Wie können wir jetzt hingehen und diese Botschaft von Weihnachten anderen Menschen vermitteln, nahebringen, ihnen davon erzählen, es ihnen vorleben? Und warum kommt oft bei so wenigen Menschen davon etwas an? Wäre es nicht toll, wenn nicht nur unsere Häuser in dieses Licht getaucht würden, sondern auch die Welt und die Menschen und die Beziehungen um uns herum in diesem Licht erscheinen würden? Jesus hat es so formuliert und Matthäus, einer der Evangelisten, der erste im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, hat es uns aufgeschrieben. Jesus hat gesagt, und das spricht er jetzt zu denen, die ihm nachfolgen, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten werden. Und dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet man nicht eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt. Und so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus gebraucht in dieser Ansprache an seine Jünger zwei Bilder. Er braucht einmal das Salz als Bild und dann das Licht als Bild. Und beide Mal sagt er, Ihr sollt das nicht werden, ihr sollt nicht Salz werden und ihr sollt nicht Licht werden, sondern ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Er spricht das über die Menschen aus, die ihm nachfolgen. Und das ist wirklich spannend, weil Salz und Licht, das sind ziemlich eindeutige Dinge. Also Salz beispielsweise, neben süß, sauer und bitter, sind Dinge, die du mit deiner Zunge schmecken kannst. Und Salz ist etwas, was unersetzlich ist. Also das kann man auch ganz schlecht irgendwie nachmachen. Also süß, da ist man ja jetzt dran mit allen möglichen chemischen Stoffen, um süß zu ersetzen statt Zucker. Aber Salz, da tut man sich schwer. Salz bleibt Salz und Salz ist ziemlich klar und eindeutig und das schmeckst du. Wenn Salz fehlt, schmeckst du es und wenn Salz drin ist, schmeckst du es und wenn zu viel Salz drin ist, schmeckst du es auch. Es ist also ein eindeutiger Geschmack und durch nichts zu ersetzen. Und Licht, das ist genau dasselbe. Entweder das Licht ist an oder das Licht ist aus. Wenn das Licht an ist, ist es hell. Wenn das Licht aus ist, ist es dunkel. Eigentlich ziemlich simpel, aber spannend, wenn Jesus sagt, du, der du mir nachfolgst, bist Salz und du bist Licht. In dir ist etwas, das eindeutig ist, das ziemlich klar sein soll, das von mir her ja unverwechselbar ist. Und wenn es da ist, deutlich zu spüren ist und wenn es nicht da ist, eben auch deutlich fehlt. Also wenn das Licht aus ist, ist es tatsächlich aus und dunkel. Und das Besondere und die gute Nachricht ist eigentlich die, dass wir hier nicht aufgefordert werden, irgendetwas zu tun oder etwas hervorzubringen, sondern tatsächlich hören können, ich habe alles getan und du bist das jetzt. Wenn du mir vertraust, wenn du mir nachfolgst, dann bist du Salz und dann bist du Licht. Aber warum erfahren das einige Menschen nicht? Warum tun wir uns damit so schwer? Warum wenden sich dann, wenn wir Salz und Licht wären und sind, warum wenden sich denn die Menschen von der Kirche beispielsweise ab? Ist die Nachricht zu gut? Warum wollen sie nichts damit zu tun haben? Ich weiß nicht, ob du das mal als Kind gespielt hast. Vielleicht spielst du das auch jetzt Weihnachten mit deinen Enkeln oder mit deinen Kindern zu Hause. Flüsterpost. Man sitzt in einer Reihe und jemand denkt sich einen Satz aus und flüstert es dem Nächsten ins Ohr. Und der hört diesen Satz, überlegt, was er verstanden hat und flüstert das, was er verstanden hat, dem Nächsten ins Ohr. Und du hast bestimmt schon Flüsterpost gespielt. Je länger diese Reihe von Menschen ist, die nebeneinander sitzen und von Ohr zu Ohr das gesagt bekommen, was sie gehört haben und weitersagen, was in ihr eines Ohr reingegangen ist, desto veränderter ist am Ende die Nachricht. Und es ist manchmal gerade lustig, was tatsächlich als Satz, als Sinn am Ende rauskommt. Das liegt daran, dass das nicht klar kommuniziert wurde. Also wenn du das schriftlich bekommen hast, ist es immer noch schwierig und da kann auch noch ganz viel verloren gehen. Aber wenn du es schriftlich bekommen hast, dann kannst du das jedenfalls immer wieder lesen und immer wieder weitergeben. Da kannst du es immer noch interpretieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass etwas verloren geht, ist doch geringer. Aber wenn wir das so flüsternd weitergeben, dann gibt es eigene Vorstellungen, eigene Interessen, eigene Wahrnehmungen und so weiter, die wir dann weitergeben. Und so kommt am Ende irgendwas völlig Verändertes raus. Eigentlich das, was ursprünglich gar nicht so gedacht war. Und so ist es auch oft mit uns. Und vielleicht ist es auch so mit dir, warum du dir vielleicht mit Weihnachten da schwer tust. Warum du vielleicht sagst, Weihnachten, die Botschaft von Jesus Christus, dass er Mensch geworden ist, dass er der Retter ist, dass er der Messias ist, der Erlöser, der vom Vater Gesandte, die Antwort auf alle Fragen und Schwierigkeiten und Probleme dieser Welt. Vielleicht liegt es daran, dass wir tatsächlich ein falsches Bild von Gott haben. Vielleicht denken wir, nur wenn wir seine Forderungen erfüllen, dann liebt er uns. Und ich habe im ersten Gottesdienst, du kannst es vielleicht, wenn du möchtest, nochmal nachhören, gesagt, das ist ja gerade, das ist die gute Nachricht, die Jesus den Menschen gebracht hat. Ich stelle keine Forderungen an dich, sondern ich nehme dich an, wie du bist. Auch wenn du dich unwürdig fühlst, auch wenn du meinst, du bist am Rand und gehörst gar nicht dazu, ich lade dich ein, du darfst dazugehören. Oder manchmal denken Menschen, Gott ist weit weg und völlig unerreichbar. Wie der Gott sitzt irgendwo, keine Ahnung, wo der ist, und der kümmert sich um nichts, sonst würde es auf der Welt nicht so aussehen, wie es aussieht, denken manche. Und es ist ihm auch egal. Und ich erreiche ihn sowieso nicht. Und ich muss auch alles selber schaffen. Also so ganz falsche Vorstellungen davon, wie Gott ist. Und das geht bemerkenswerterweise nicht nur den Menschen zu, so die mit Glauben und mit Jesus und mit dem, dass sie vielleicht Erlösung brauchen, etwas zu tun haben oder nicht zu tun haben. Es geht allen Menschen so. Wir alle, auch die, die Jesus nachfolgen, denken oft das Falsche, denken oft vom Vater, denken oft von Jesus, denken oft von sich anders, als der Vater von ihnen denkt. Sie denken, ich bin unwürdig, ich bin nicht gut genug. Manche Menschen, die Jesus nachfolgen, singen das sogar. Sie sagen, sie singen, ich bin unwürdig. Ich habe nichts richtig getan, deswegen verdiene ich das gar nicht. Einer, der tatsächlich von sich sagt, er sei der Unwürdigste aller Unwürdigsten, ist der Paulus gewesen. Das liegt einfach daran, dass er die Gemeinde so extrem verfolgt hat und so viel Schuld eigentlich auf sich geladen hat. Und selbst diesem Menschen, der unsägliches Leid auch über viele Menschen gebracht hat, dieser Mensch hat eine Begegnung mit Jesus gemacht. Und Jesus hat gesagt, warum verfolgst du mich? Und dann fragt Paulus, wer bist du? Und dann sagt er, ich bin Jesus, ich bin Christus. Und dann lädt dieser Jesus Christus diesen Paulus ein, dort da in Damaskus, lädt er ihn ein, ihm nachzufolgen. Und dieser Paulus schreibt dann später an die Gemeinde in Rom, im Brief an die Römer, deswegen heißt es der Römerbrief, Gemeinde in Rom. Er sagt, hör mal, wenn du für gerecht erklärt werden willst, indem du das Gesetz befolgst, indem du meinst, du kannst das selber schaffen, indem du bestimmte Regeln befolgst. Und Paulus kommt ja von diesem Gesetz her, er ist ja Gesetzesgelehrter gewesen und hat ja dann diese überraschende Begegnung mit Jesus gemacht und hat diese gute Nachricht erfahren. Aber er sagt, wenn du versuchst, es selbst zu schaffen, kannst du das gerne tun. Du musst nur beachten, dass du das dann in allen Punkten erfüllen musst. Also er sagt, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Also wenn du für dich in deinem Leben haben möchtest und es selbst schaffen möchtest, dann kannst du es versuchen. Paulus sagt, das wird schwer, es ist fast unmöglich. Für mich war es unmöglich. Aber es gelingt nur, wenn du das Gesetz auch bis zum letzten Punkt erfüllst. Wir haben letzten Sonntag von Hans-Georg gehört, dass es tatsächlich so ist, dass wir schon ganz genau wissen, was richtig ist und was wir tun sollten. Spätestens dann, wenn wir selbst das erleben, was wir eigentlich für falsch halten und es uns getan wird. Also, es ist eine gute Nachricht, wenn wir dann hören als zweiten Satz, Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen. Du brauchst dich nicht zu fragen, wie kann ich Gott erreichen, wie komme ich da überhaupt hin, der ist so weit weg. Er ist unerreichbar für mich. Oder die andere Richtung, du brauchst dich nicht zu fragen, kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten heraufholen. Also das mit Jesus, das ist schon eine tolle Geschichte, aber jetzt ist der ja tot und jetzt müssen wir das irgendwie versuchen weiterzuführen und müssen irgendwie nett sein und angenehm und irgendwie uns christlich verhalten. Nein, sagt Paulus, wir müssen nicht selber klarkommen. Und das, was hier gewachsen ist an Kirche, das ist auch nicht aufgrund eines Buches entstanden, sondern aufgrund eines Ereignisses. Nämlich, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und dass er lebt. Deshalb selbst die gute Botschaft von Weihnachten, die geht ja so, dass ein Engel zu Maria sagt, du sollst einen Sohn gebären, du brauchst dich nicht zu fürchten, du sollst einen Sohn gebären und dieser Sohn wird der Messias sein. Und dann erfährt sie später, dass dieser Messias sterben wird, aber dass er nicht im Tod bleiben wird, sondern dass er den Tod überwinden wird und dass er lebt. Das heißt also, die gute Nachricht von Weihnachten ist, dass Gott mit uns ist und lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Viele Menschen allerdings, denen geht es so wie diesen Jüngern in Emmaus. Die kommen gerade von der Kreuzigung und erleben gerade, was passiert ist. Und sie sind total traurig. Und in ihrer Trauer begegnet ihnen Jesus, der Auferstandene. Und dann sagen sie, als er sie fragt, warum seid ihr so traurig? Dann fragen sie ihn, bist du der Einzige, der hier überhaupt nichts checkt? Jesus kann wahrscheinlich sein Schmunzeln gar nicht zurückhalten. Und dann sagt er zu den Jüngern, sagt mal, warum seid ihr so traurig? Sagt mir ehrlich. Und dann sagen sie, wir hatten gehofft, dass er der Erlöser ist. Und dann begegnet Jesus ihnen, der Auferstandene. Und es brennt in ihrem Herzen, als er ihnen begegnet. Und sie merken plötzlich, oh, das ist tatsächlich die gute Nachricht. Dieser Jesus lebt tatsächlich. Und das sagt Paulus auch dann im Römerbrief. Er sagt, im Gegenteil. Im Gegenteil, du brauchst dich nicht zu fragen, wie komme ich denn überhaupt zu Gott? Oder du brauchst dich nicht zu fragen, wie kriege ich das, wie halte ich das denn überhaupt am Leben? Sondern ganz im Gegenteil, es ist gerade anders. Es ist so, dass Jesus dir sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist nicht unerreichbar. Und das ist die gute Nachricht von Weihnachten. Das, was Gott dir geben möchte, ist nicht unerreichbar. Und wie nah es ist, wird im nächsten halben Satz deutlich. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. So nahe. In deinem Mund und in deinem Herzen. Ganz dicht bei dir ist das, was Gott tut. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, sagen die Jünger, als sie Jesus begegnen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? War es nicht so, als wäre uns ganz nahe plötzlich geworden? Gott ist dir nahe. Gott ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Und dann sagt Paulus, was ist dir nahe? Und dann sagt er, mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkündigen. Die gute Nachricht, dass Gott dich annimmt. Und wie geschieht das? Und dann sagt er, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn, und jetzt kommt's, von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Also wir müssen schon einen Schritt weiter gehen. Wir dürfen nicht da stehen bleiben, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, sondern wir müssen das ganze Erlösungswerk, das Ganze, was Gott für uns getan hat, das Ganze, was Jesus getan hat, in den Blick nehmen und sagen, er ist nicht nur am Kreuz für uns gestorben, hat für unsere Sünden bezahlt, sondern er hat den Tod überwunden, er ist auferstanden. Und wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, sagt Paulus weiter, wenn man mit dem Herzen glaubt. Und man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Und da schließt sich dann wieder der Kreislauf. Du bekommst etwas, das dir ganz nah ist, das gar nicht mehr weit weg ist, sondern so nah ist wie dein Herz. Ich hatte mal einen Freund, der hatte an seinen Hemden immer so eine Hemdtasche und ich habe ihn öfters beim Beten erlebt und dann sagte ich, was machst du denn da? Und dann sagte er, Gott ist mir gerade ganz nah und er ist mir so nahe wie hier an meinem Herzen, wie diese Hemdtasche, so nahe ist er mir. Und dann sagt Paulus, und darum heißt es in der Schrift. Und er meint damit das Alte Testament, die hebräische Bibel. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Jeder, der ihm vertraut. Jeder, der ihn so nahe kommen lässt. Jeder, der ihm das Vertrauen schenkt. Und dann ist die Frage tatsächlich die, was musst du tun? Und die Antwort ist ganz einfach. Jesus vertrauen. Jesus einladen. Jesus sagen, Jesus, komm du zu mir. Komm du in mein Leben hinein. Ich möchte dich persönlich erleben. Ich möchte an dich glauben. Ich möchte, dass du der Herr bist in meinem Leben. Ich möchte dir nachfolgen. So wie Jesus zum Levi gesagt hat, folge mir nach, sagt er auch zu dir, folge mir nach. Und das sagt er zu dir, der du schon ihm nachfolgst, folge mir neu nach. Triff diese Entscheidung neu. Und leg diesen Gedanken ab, dass du irgendwie dich noch anstrengen musst oder irgendwie dich irgendwie noch eine Turnübung machen musst, um irgendwie meine Gunst oder meine Gnade zu bekommen. Du brauchst mir nur vertrauen. Und du, der du Jesus noch nicht nachfolgst, du kannst ihm auch jetzt das Vertrauen geben und vielleicht so beten, dass du sagst, Herr Jesus, ich möchte dir heute vertrauen. Ich möchte dir heute Vertrauen schenken. Ich habe gehört, dass du meine Schuld getragen hast, sodass ich Vergebung bekommen kann. Ich bitte dich, dass du mir vergibst für meine Schuld. Und ich möchte von jetzt an dir nachfolgen. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Nimm du mein Leben in deine Hand. Und ich möchte diese gute Botschaft in mein Leben hineinlassen. Und ich möchte eine gute Botschaft für die Menschen um mich herum werden. Und das ist es, worum es in Weihnachten geht. Es geht darum, dass Menschen losgehen und gute Botschaften werden für die Welt, ihnen sagen, was Jesus getan hat und dieses Leben, das Jesus gegeben hat, sichtbar werden lassen. Also Salz werden, Salz sind, Licht sind. Der Engel spricht aus diesem Grund, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Große Freude. Nicht eine abermalige Anstrengung, nicht einen abermaligen Kraftakt, nicht etwas, was dich in Verzweiflung treibt, sondern etwas, was im Grunde deine tiefste Sehnsucht stillt und beantwortet. Denn heute ist in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Nicht ein Retter, sondern der Retter. Und das sei für euch das Zeichen. Und dann wird's richtig süß. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und wenn du dieses Bild anschaust, und du wirst ja dann bestimmt die eine oder andere Krippe sehen, vielleicht hast du eine bei dir zu Hause stehen, wenn du dieses Bild einmal anschaust, dann siehst du im Grunde, dass eine Versinnbildlichung der Gnade, so ein Säugling, der in Windeln gewickelt ist und in der Krippe liegt, kann gar nichts tun. Es wird alles für ihn getan. Das ist das Angebot, das Gott dir gibt. Lass dich von Gott rufen, lass dich annehmen, lass dich beschenken. Das ist die gute Nachricht. Welches Zeichen hat Jesus jetzt der Welt gegeben? Du bist das Zeichen. Du bist das Salz. Du bist das Licht, wenn du ihm nachfolgst. Du bist jetzt, wie soll ich sagen, der Anknüpfungspunkt, wo Menschen kommen können und sagen können, wow, du bist so klar, du bist so anders. Wenn du kommst, dann verändern sich Dinge. Wenn du kommst, dann bringst du Frieden mit. Wenn du kommst, dann bringst du Hoffnung mit. Wenn du kommst, dann bringst du Freude mit. Du bist Salz und du bist Licht. Aber das ist nicht etwas, was wir uns jetzt, wozu wir uns anstrengen müssen, sondern das ist etwas, was aus unserem Leben ganz natürlich herausfließt und was uns klar unterscheidet von vielen Situationen, in die wir hineingehen. Ihr seid das Licht der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Und so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt also, wenn sie dich sehen und wie du lebst, dann soll das auf den Vater hinweisen, der eben diese gute Nachricht gebracht hat. Das heißt, die guten Werke, die sie sehen, ist nicht etwas, was wir tun, um etwas zu erreichen. Es ist nicht etwas, was wir tun, wofür wir uns schuldig fühlen, sondern es ist etwas, was wir tun, weil es aus unserem Leben herausfließt, weil wir diesem Jesus Vertrauen geschenkt haben, weil wir an ihn glauben, weil wir glauben, dass er den Tod überwunden hat und diese Kraft auch in uns wirksam ist. Eine Kraft, die super stark ist, viel stärker ist als alles in dieser Welt. Und diese Kraft ist mit einem Wort bezeichnet, Jesus hat es oft gebraucht, Liebe. Liebe zu den Menschen, so wie Jesus die Menschen geliebt hat. Und ich wünsche mir und ich würde mich super freuen, wenn du ganz neu dich darauf besinnst, dass du diese Gnade vom Vater geschenkt bekommen hast, angenommen hast. Vielleicht eben gerade jetzt oder vielleicht schon früher. Und dass, weil du das getan hast, du es dir leisten kannst, jetzt Menschen zu lieben. Du kannst dir leisten, ihnen zu vergeben. Du kannst dir leisten, sie anzunehmen. Du kannst dir leisten, sie stehen zu lassen, weil du reich gemacht worden bist, weil du selber keinen Mangel mehr hast, weil Jesus zu dir gekommen ist und deinen Mangel gestillt hat. Gibt es in deinem Umfeld einen Menschen, der durch die gute Nachricht von Weihnachten, der die gute Nachricht von Weihnachten schmecken und sehen soll durch dich? Überleg mal, gibt es in deinem Umfeld einen Menschen, an den du vielleicht gerade jetzt denkst, der Name kommt dir vielleicht gerade jetzt in den Kopf, der Weihnachten dieses Jahr einmal anders erleben soll, anders als er es bisher erlebt hat? Und was wäre für diesen Menschen eine Überraschung, die sein Leben etwas heller machen würde? Was könntest du diesem Menschen geben, tun, sagen, sein, was sich total unterscheidet von dem, was dieser Mensch bisher erlebt hat? Und wenn du das dann in die Tat umsetzt, dann warte mal ab, was passiert. Dann wirst du vielleicht selbst überrascht, welche Dynamik das entfalten kann, welches Licht, welche Kraft sich daraus entfaltet. Weihnachten, gute Nachrichten. Jesus sagt, sei du die gute Nachricht, weil ich die gute Nachricht für dich geworden bin, sende ich jetzt dich, dass du eine gute Nachricht wirst für die Menschen um dich herum. Und jetzt beten wir zu unserem Vater im Himmel, voll Vertrauen. Und wir beten, lieber Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich noch viel mehr, als du schon gesegnet bist, segne dich in diesen nächsten Tagen überreichlich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig, und der Herr wende sich dir in Liebe zu, erneut in Liebe zu, jeden Tag in Liebe zu, sodass du aus dieser Kraft heraus, die er dir gibt, eine gute Nachricht wirst für andere Menschen. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.